der Priester oder hohe Priester ist ja sehr umfangreich. Ich möchte aber mit einem etwas anderen Gedanken beginnen, und zwar mit dem Gedanken, dass dem Sohne Gottes Ehre gebührt. Und das lesen wir schon in Johannes 5, 22 und 23. Ich möchte nur da aus Johannes ein paar Stellen vorlesen, ohne die weiter zu kommentieren. 22 und 23. Denn auch der Vater ist es nicht, der jemand richtet, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohne übertragen, damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Der Sohn selbst ehrt auch den Vater, der ihn gesandt hat. In Johannes 7, 16 bis 18, da heißt es, da antwortete ihnen Jesus mit den Worten, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob die Lehre von Gott stammt oder ob ich von mir selbst aus rede. Wer von sich selbst aus redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Und bei dem findet sich keine Ungerechtigkeit. Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass eigene Ehre suchen ist gleich mit Ungerechtigkeit und Selbstsucht. Noch eine Stelle aus Johannes. Die Juden haben ihm ja vorgeworfen, dass er seine eigene Ehre sucht. Johannes 8, Vers 53. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der doch gestorben ist? Auch die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehrte, so wäre es mit meiner Ehre nichts. Nein, mein Vater ist es, der mich ehrt, derselbe, von dem ihr behauptet, er sei euer Gott. Also mein Vater ehrt mich und es ist der, von dem die Juden sagten, er ist euer Gott. Diese Ehre, die der Vater dem Sohn zukommen lässt, die finden wir dann wieder im Hebräerbrief. Und jetzt möchte ich eigentlich auf den Priester kommen, Hebräer 2, Verse 5 bis 9. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir hier reden, unterstellt. Vielmehr hat jemand an einer Stelle ausdrücklich bezeugt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du ihn beachtest. Du hast ihn für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre, in anderer Übersetzung steht wohl mit Würde, hast du ihn gekrönt. Alles hat er ihm unter die Füße unterworfen. Dadurch nämlich, dass er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts von der Unterwerfung unter ihn ausgenommen. Bisher nehmen wir allerdings noch nicht wahr, dass ihm alles unterworfen ist. Wohl aber sehen wir den, der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt gewesen ist, nämlich Jesus, um seines Todesleides willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmecken. In diesen paar Versen lesen wir zweimal, dass er mit Herrlichkeit und Ehre oder Würde gekrönt wurde. Und diese Krönung, die war, wie wir gesehen haben, einmal im Haupt, zum anderen als Heiland, und zum anderen als Priester und Hohepriester. So, als Priester möchte ich jetzt in Hebräer 5 gehen, die Verse 4 bis 6. Und niemand kann sich selbst diese Würde oder Ehre zueignen, sondern er muss von Gott dazu berufen werden. Ganz so, wie es auch bei Aaron der Fall gewesen ist.
Amen.
So hat denn auch Christus sich nicht selbst diese hohe Würde oder Ehre des hohen Priesters zugeeignet, sondern der, der zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich selbst habe dich heute gezeugt. Wie auch an einer anderen Stelle, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. So, hier sehen wir also, dass Aaron, ein Brückenschlag zum Alten Testament, Aaron ist auch nicht von sich aus Priester geworden, sondern Gott hat es so bestimmt in seinem Gesetz, dass die Priester aus dem Stamme Levi sein sollten und hier vom Geschlecht Aarons. Und so setzt Gott hier einen Priester fest, Und zwar nicht aufgrund einer Abstammung, auf dieses Thema möchte ich noch gerne eingehen, sondern aufgrund eines Eides, den Gott geleistet hat. Im Psalm 110, Vers 4 heißt es da, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Ich möchte noch auf die Sachen dann nachher auch noch eingehen, warum nach der Ordnung Melchisedeks und nicht nach der Ordnung Aarons. Im Hebräer 2 wollte ich noch 16 bis 18 lesen. Dieser hohe Priester, an den waren bestimmte Anforderungen gestellt. Vers 16, denn es sind doch sicherlich nicht Engeln, denen er sich anzunehmen hat, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Und daher musste er in allen Stücken seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester Gott gegenüber, um für die Sünden des Volkes Vergebung zu erwirken. Denn eben deshalb, weil er selbst Versuchung erlitten hat, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Dieser hohe Priester ist also in allen Stücken den Menschen gleich geworden. Hundertprozentig Mensch. Der zweite Adam, das ist ja auch schon angeklungen. 100% Mensch und dadurch ein barmherziger hoher Priester. Und dieser hohe Priester, der ist aber nicht auf der Erde geblieben. Ich würde jetzt Hebräer 8 gehen, Hebräer 8, 1 bis 5. Die Hauptsache aber bei der vorliegenden Darlegung ist folgendes. Einen solchen hohen Priester haben wir, der sich im Himmel zu Rechten des Thrones der göttlichen Erhabenheit gesetzt hat. Und zwar als Verwalter des Heiligtums, nämlich des wahren Zeltes, das der Herr, nicht ein Mensch, errichtet hat. Denn jeder hohe Priester wird zu dem Zweck bestellt, unblutige und blutige Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser, also Jesus, etwas darzubringen haben. Befände er sich auf der Erde, so würde er nicht einmal Priester sein, weil hier ja bereits Priester vorhanden sind, welche die Gaben nach dem Gesetz darbringen. Diese versehen freilich den Dienst nur an einer Nachbildung und einem Schattenbild der himmlischen Dinge, entsprechend der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er das Zelt herstellen sollte. Also, was das Priestertum Aarons bewirkt hat, das hat an einem Schattenbild stattgefunden. Was Jesus vollbringt, das geschieht in der Wirklichkeit, in der himmlischen Wirklichkeit. Es ist hier die Rede davon, dass die Priester auf Erde ein Opfer darbringen und dass auch Christus etwas darzubringen hat. Nun ist natürlich die Frage ganz einfach, die wurde auch schon mehrfach beantwortet, gerade auch vorhin. Was hat er denn darzubringen gehabt? Im Hebräer 7, 26 bis 28 lesen wir das. Denn einen solchen hohen Priester mussten auch wir haben, der da heilig, schuldlos, unbefleckt ist, von den Sünden geschieden und über die Himmel hoch erhöht, der nicht, wie die menschlichen hohen Priester, Tag für Tag nötig hat, zunächst für seine eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die Sünden des Volkes. Denn letzteres, also die Darbringung für die Sünden des Volkes, für sich selbst musste er ja nichts darbringen, er war ja ohne Sünde, aber für die Sünden des Volkes, das hat er ein für alle Mal dadurch geleistet, dass er sich selbst dargebracht hat. Denn das mosaische Gesetz bestellt zu hohen Priestern Menschen, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs, nämlich dieses Wort, was geschrieben steht, du bist Priester nach der Ordnung Melchisedeks, das bestellt einen Priester, setzt einen Sohn ein, der für die Ewigkeit vollendet ist. So, nun nochmal eine Sache aus dem Hebräer 8, 6 bis 13. Nun aber hat er einen umso vorzüglicheren Priesterdienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist. Vers 8, denn einen Tadel spricht er gegen sie aus mit den Worten, wisset wohl, es kommen Tage, so lautet der Ausspruch des Herrn, da will ich dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund aufrichten. vorhin haben wir ein Mittler eines besseren Bundes, Gott will einen neuen Bund aufrichten. Warum denn so etwas? Wenn der erste Bund so hundertprozentig gewesen wäre, warum wird da die Möglichkeit zu einem neuen Bund gesucht? Das wird aber dann weiter erklärt, Hebräer 8, Vers 13. Auf den wollte ich noch eingehen. Indem er von einem neuen Bund redet, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, geht dem Untergang entgegen oder wie es wörtlich heißt, ist dem Verschwinden nahe. Das heißt doch, dass der alte Bund unbrauchbar geworden ist und ein neuer Bund wird gesucht. Ich will es jetzt mal hart ausdrücken, das ist doch ein absoluter Bruch mit dem Gesetz. Er bricht ja mit dem Gesetz Mose. Das Gesetz hat Nachkommen Aarons zu Priester und Hohepriester bestellt. Jedenfalls ist es ein Bruch mit dem mosaischen Gesetz. Es ist ja hier vom Gesetz die Rede und von einem neuen Bund. Der alte Bund, der wurde ja damals durch Mose uns bekannt gemacht. Und ich möchte jetzt nicht weiter auf den alten Bund eingehen. Ich stelle nur fest, dass hier ein neuer Bund gemacht wurde von Gott durch den hohen Priester Jesus. Und die Möglichkeit eines neuen Bundes ist nur deswegen gesucht worden, weil der alte Bund sich als untauglich erwiesen hat. Und so lesen wir das in Hebräer 7, 11 bis 17. Freilich, wenn eine Vollendung durch das levitische Priestertum möglich wäre, auf diesem Priestertum beruht ja die ganze Gesetzgebung des Volkes, welches Bedürfnis hätte dann noch vorgelegen, einen andersartigen Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen und nicht nach der Ordnung Aarons zu benennen. Den Vers 12, den finde ich jetzt ganz besonders wichtig, weil da heißt es, denn mit einer Änderung des Priestertums tritt mit Notwendigkeit auch eine Änderung des Gesetzes ein. Das Priestertum wurde geändert, also wurde auch das Gesetz geändert. Ein anderes Priestertum bedingt ein anderes Gesetz. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn anders an diesem Gesetz? Würde ich gleich noch ein Wort dazu sagen. Vers 13, der nämlich, auf den sich jener Ausspruch in Psalm 110, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, bezieht, hat ja doch einem anderen Stamm angehört, aus dem niemand mit dem Altardienst zu tun gehabt hat. Die Frage, was ist denn jetzt anders? Was ist denn das andere Gesetz? Jesus hat ja gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, das Gebot der Liebe. Er hat es dann anders gesagt, das Himmelreich ist mitten unter euch. Ich will meine Gesetze in eure Herzen schreiben. Also das besteht dann nicht mehr in der Einhaltung des Buchstabens, den ja niemand im Alten Testament einhalten konnte. Und so sagt er, das Himmelreich wird nicht mehr euch außen übergestülpt mit Satzungen, die sowieso niemand halten kann. Das hat sich als unbrauchbar erwiesen. Es kommt etwas Neues, das von innen herauskommt. Die Gesetze ins Herz geschrieben, das Gebot der Liebe. Und deswegen sagt er auch, als er gefragt wird nach dem wichtigsten Gebot, da heißt es, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Es wird dann weiter in den Versen 18 noch gesagt, dass damit, also ich bin noch im Hebräer 7, damit tritt einerseits zwar die Aufhebung eines bis dahin gültigen Gebotes ein. Und zwar, warum muss das Gebot aufgehoben werden? Weil es sich als unwirksam und unbrauchbar erwiesen hat. Das mosaische Gesetz hat ja auch wirklich keine Vollendung gebracht. Deswegen ein neuer Bund, ein besserer Bund, wie es dann in Vers 22 heißt, ein besserer Bund. Vers 19 spricht von einer besseren Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen können. Des Weiteren wird noch gesprochen davon, dass das wechselnde Priestertum, weil der Priester wurde ja durch den Tod gehindert, weiter seinen Dienst auszuführen, hat mit Jesus ein Ende, weil er bleibt Priester in Ewigkeit. Wenn ich noch eine Stelle vorlesen darf, und zwar Hebräer 9, und dann damit möchte ich schließen. Hebräer 9, 23 bis 28. Es muss dann also zwar die Nachbildung der im Himmel befindlichen Heiligtümer durch diese Mittel gereinigt werden, aber für die himmlischen Heiligtümer selbst muss es bessere Opfer geben, als diese es sind. Denn Christus ist nicht in ein von Menschenhänden hergestelltes Heiligtum eingegangen, sondern das nur eine Nachbildung des wahren Heiligtums wäre, sondern in den Himmel selbst, um jetzt uns zum Heil, da haben wir wieder den Retter, den Heiland, uns zum Heil vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch hat er das nicht in der Absicht getan, sich oftmals als Opfer darzubringen, wie der hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er ja seit der Erschaffung der Welt oftmals leiden müssen. So aber ist er nur einmal am Ende der Weltzeiten offenbar geworden, um die Sünde durch sein Opfer aufzuheben oder zu beseitigen. Und so gewiss ist dem Menschen Gesetz bevorsteht oder gesetzt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht. Ebenso wird auch Christus, nachdem er ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, um die Sünden vieler wegzunehmen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen, die auf ihn warten, zum Heil erscheinen. Ein einziges Opfer, und das ein vollkommenes Opfer, genügt für die Sünde der ganzen Welt. So, was das nun bedeutet, ein anderes Priestertum, ein anderes Gesetz, die Frage muss dann jeder für sich selber beantworten.